Also, den einen am 4.7. und den anderen am 11.7., jeweils 19 Uhr, hier auch im Mehringhof. In welchem Raum genau, das steht noch nicht fest, das wird aber online angekündigt. Wer daran Interesse hat, an diesem Themenkreis oder Komplex weiter zu diskutieren, dann in kleinerem Rahmen und ohne großen Vortrag vorneweg, der kann sich in so eine Liste eintragen lassen oder eintragen mit seiner E-Mail-Adresse und der kriegt dann die entsprechenden Ankündigungen. Für die Diskussion jetzt über den Vortrag, wenn wir dann nachher ins Diskutieren kommen, den technischen Hinweis, es gibt ein Saalmikrofon, das hält irgendjemand versteckt, bei dem muss man signalisieren, dass man zu reden gedenkt, da ist er. Okay, ich fange an. Einleitung. Jede unserer theoretischen Stellungnahmen, unserer meine ich jetzt von der Zeitschrift Gegenstandpunkt, zu dem Thema Ukraine-Krieg. Wird begutachtet unter dem Gesichtspunkt, nicht ob überhaupt sie eine Parteinahme enthält, das wird sowieso immer unterstellt, sondern ob sie bitteschön die Parteinahme für die richtige Seite und auf keinen Fall für die falsche Seite enthält. Trotz länglichen oder kurzen Vorworten, dass wir sowas überhaupt nicht vorhaben, dass wir uns mit unseren Artikeln oder Vorträgen in die Frage, wer verdient, welche der beiden Seiten verdient eine Parteinahme, welche ist im Recht, welche ist im Unrecht, welche führt den Krieg legitimerweise und welche illegitimerweise, dass wir uns da nicht einmischen wollen, trotz wiederholten Klarstellungen in dieser Richtung, ist offensichtlich der Standpunkt so massenweise und so allgemein und so grundsätzlich verankert, dass dieser Krieg überhaupt gar keine andere Frage verdient als die, wer ist im Recht und wer ist nicht im Recht, dass einfach jede, gar nicht nur die von uns, sondern überhaupt jede Äußerung dazu als ein Beitrag zu dieser Frage genommen wird. Was unter anderem die komische Konsequenz hat, also komisch, es wäre lustig, wenn es an dem Grauen irgendwas zu lachen gäbe. Die folgende Konsequenz hat, ein Artikel, ein Vortrag, vielleicht eine bestimmte Passage, wird von jemandem, der Parteigänger Russlands in diesem Krieg ist, genommen, weil er die pro-russische Parteinahme vermisst, als eine pro-Ukraine-Propaganda. Und haargenau derselbe Vortrag, haargenau derselbe Artikel, manchmal wirklich identischerweise dieselbe Passage, wird einem von der anderen Seite genau umgekehrt vorgeworfen, da wird die deutliche pro-ukrainische Parteinahme vermisst, also wird es sich schon um Putin-Versteherei und Kreml-Knechtschaft handeln. Das ist so. Dass es so ist, ist wiederum gar kein Zufall und ist jedenfalls nicht auf dem Mist des Publikums und von Hinz und Kunz gewachsen. Denn es ist so, diejenigen, die diesen Krieg von beiden Seiten aus politisch anführen und die darauf jeweils bestehen, dass sie ihn politisch kommandieren. Der Wladimir in Moskau und der Wolodimir in Kiew. Die haben sowohl ihren eigenen Völkern als auch dem Rest der Welt diesen Krieg von Anfang an, von der ersten Minute, überhaupt gar nicht anders vorgestellt. nahegelegt, als unter eben diesem Gesichtspunkt, egal was genau die zu sagen haben, es läuft immer drauf raus oder genauer gesagt besteht eigentlich in nichts anderem, wenn sie ihren Krieg erläutern, als dass sie ihn legitimieren. Als dass sie legitimieren, dass sie im Recht sind mit der Gewalt, die sie ausüben lassen. Die haben offensichtlich, noch bevor irgendjemand die Frage stellt, dürfen die denn das überhaupt, den Bedarf nach der klarstellenden Antwort. Und das wirft die Frage auf, jedenfalls für uns, und der gehe ich heute Abend mal nach, wo kommt dieser Legitimationsbedarf eigentlich her? Und die Antwort ganz allgemein jetzt und als These formuliert, lautet, dieser Legitimationsbedarf, den Sie Ihrem Publikum, wie gesagt, Ihren eigenen Völkern und allen anderen auch, so massiv nahelegen und aufdrängen, und der leider im Allgemeinen auf ein Echo stößt, dass dann die Allgemeinheit sich auch dem Krieg überhaupt gar nicht mehr anders widmet, als unter dem Gesichtspunkt, wer hat eigentlich mit seinen Legitimationsargumenten Recht und wer ist im Unrecht. Dieser Bedarf von Seiten derer, die diesen Krieg befehlen, von mir aus soll man es erstmal so unterteilen, den Angriffskrieg Russlands und den Verteidigungskrieg der Ukraine. Dieser Bedarf, der kommt von dem her, was sie legitimieren. Der kommt aus dem her, was dieser Krieg ist, und zwar in einem sehr grundsätzlichen Sinne, nämlich in dem Sinne, in dem dieser Krieg gerade nichts Besonderes ist. Und das lautet, dieser Krieg, wie jeder andere auch, ist jetzt meine Behauptung, ist nicht nur überhaupt ein Exzess von Gewalt, sondern darin ist er, der Krieg, die höchste Form staatlicher Souveränität, und zwar seiner Voraussetzung nach, seinen Mitteln nach und seinen Zwecken nach. Dem will ich nachgehen, wie es am Ende von dem Ankündigungstext hieß, dieses hohe Gut Souveränität mal ein bisschen näher beleuchten. Vorher muss ich noch mein Handy auf Flugmodus stellen, so, damit es nicht peinlich wird. Gut. Also Krieg, der befohlen wird. Was ist da los? Ganz allgemein, ganz grundsätzlich, aber bitteschön, auch eigentlich offensichtlich. Ein Präsident, oder in dem Falle die beiden Präsidenten, kommandieren Kraft ihres Amtes, richtiggehend Kraft der in der jeweiligen Verfassung festgeschriebenen, festgehaltenen, ihnen zugesprochenen Kompetenz, ihre Bürger zu dieser Gewaltauseinandersetzung ab. Sie stecken einen nicht geringen Teil ihrer Bürger in Uniform, sie statten sie mit Waffen aus, bringen ihnen auch bei, wie man die bedient, und dann schicken sie die an die Front. Und die mag jenseits der vorherigen Grenze liegen oder diesseits im Landesinneren. Was dann die uniformierten und dahin abkommandierten Bürger an der Front zu tun haben, ist auch kein Geheimnis. Sie sollen die uniformierten Bürger des Feindstaates möglichst effizient und möglichst effektiv so massenweise wie möglich töten und dabei in Kauf nehmen, dass sie von denen selbst getötet werden. Dieser Krieg, wie jeder andere Krieg, und zwar jenseits der Frage, ob die einem jetzt vielleicht gleich einfällt, ja, aber das ist doch, da haben Sie doch recht und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir erst mal, was er ist. Dieser Krieg, wie jeder andere Krieg, ist ein groß angelegtes, organisiertes Töten auf Verlangen. Da werden Bürger dahin befohlen, dass sie Leute umbringen sollen, die haben ihnen nichts getan. Die kennen sie ja auch gar nicht. Die haben kein persönliches Verhältnis zu denen. Die haben überhaupt zu denen bloß das Verhältnis, in das sie von ihrer Staatsmacht und dann unmittelbar von ihrem militärischen Befehlshaber gestellt sind. So wie umgekehrt die Feindsoldaten ja auch nicht von sich aus drauf gekommen sind, sondern dann eben von ihrem Kommandierenden in dieses tödliche und zerstörerische Verhältnis gesetzt sind. Und zwar getrennt davon, welches Urteil diese uniformierten Leute, die man immer, wenn man will, Kanonenfutter nennen kann. Aber da ist immer schon, das sagt man eigentlich immer nur zu den Soldaten der Gegenseite, da entdeckt man, dass sich das vom Urteil der Leute unabhängig macht. Da wird keiner gefragt, was hast du gegen die Russen oder was hast du gegen die Ukraine oder die Ukrainer, sondern eine Armee ja schon in Friedenszeiten, erst recht im Krieg, ist nicht auf Nachfrage und Beratschlagung und auch nicht auf Vorschläge hin und nette Angebote organisiert, sondern gemäß dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Und wer den verweigert, der hat schon in Friedenszeiten mit dem Militärstrafrecht zu tun und in Kriegszeiten endet das ganz schnell ziemlich final. Die Zivilbevölkerung ebenfalls, ohne dass sie gefragt wird. Und wenn sie dann zustimmt, dann stimmt sie halt dem zu. Aber sie wird wiederum qua politischer Macht über sie organisiert als Kette von Kompetenzen, als politische Hierarchie und als militärische Befehlskette zur zivilen Basis der Kriegführung gemacht. Und das hat ganz unterschiedliche Formen. Manchmal müssen sie es einfach bloß aushalten. Dann ist man so freundlich und stellt ihnen die U-Bahn-Schächte als Luftschutzbunker zur Verfügung. Manchmal werden sie mit Kriegssteuern irgendwie noch extra herangezogen. Auf jeden Fall organisiert wiederum die Staatsmacht, dass die Zivilbevölkerung damit zu tun hat und zu tun kriegt, den gesamten sachlichen Reichtum der Nation, ihre Fabriken und ihre Infrastruktur und so weiter, sich daran so zu schaffen zu machen, dass das eben als Basis und Mittel des Krieges erhalten bleibt, tauglich ist, vielleicht in einer ganz neuen Weise auch dazu erst umgestellt wird. Dasselbe gilt, wenn er mal angefangen hat, der Krieg, auch für sein Ende. Auch das Kriegsende, ob es eins gibt, wann und zu welchen Konditionen, ist nicht Sache derer, die in einem Schützengraben oder in einem Flugzeugcockpit oder in einem Flugzeughangar oder an irgendeinem Funkgerät sitzen. Die haben zu funktionieren, im Extremfall eben zu töten und zu schießen, so lange wie es befohlen ist. Und wenn Kreml in Moskau und ich weiß nicht, wie diese Präsidenten das Häuschen da in Kiew heißt, jedenfalls wenn deren Bewohner sich wiederum Kraft ihrer politischen Macht in Ausübung ihres Amtes darauf einigen, jetzt ist Schluss mit dem Schießen, dann haben die Soldaten, denen es bis eben noch befohlen war, die Waffen schweigen zu lassen, und wer dann trotzdem weiterschießt, der macht sich ganz schnell strafbar. Insofern also, wie gesagt, ich glaube, das mag jetzt manchem banal vorkommen, aber wenn man es ernst nimmt, die paar Ausführungen, lassen Sie sich so zusammenfassen, dieser Krieg, wie jeder andere Krieg, ist insofern eine Sache der Souveränität, als da die souveräne Herrschaft eines Staats in Form oder in Person der Inhaber von hohen und höchsten Staatsämtern die Basis ist und dann eben auch das Mittel dafür, diesen Krieg überhaupt zu kommandieren, ihn zu lenken und wie gesagt, womöglich in aller Macht und Kompetenz ihn auch zu beenden. Zweitens, der Kriegszweck. Jetzt habe ich erstmal über den Krieg als Souveränitätsangelegenheit im Sinne von Voraussetzung und Mittel geredet. Auch was die Kriegszwecke anbelangt, in einem ganz allgemeinen, grundsätzlichen Sinn, reimen die sich schon wieder auf dasselbe, nämlich auf Souveränität. Wofür sterben jetzt schon im, ich weiß nicht, dritten Jahr, ja, oder? Ja, also jetzt sind es knapp 2,5 Jahre. Wofür sterben russische und ukrainische Menschen? Lassen wir die Kriegsherren sprechen.
Nein. Das ganze Problem liegt im Gehorsam der Menschen. Seit 30.000 Jahren sind die Menschen daran gewöhnt, ihrer Herrschaft zu folgen, sich zu beugen, gehorsam zu sein. Hören wir auf, gehorsam zu sein, dann hört diese ganze Scheiße auf. Und auch die persönliche, auch das persönliche Elend liegt im Gehorsam gegenüber den Eltern, gegenüber den Lehrern und so weiter und so fort. Das einzige Problem dieser Welt ist der Gehorsam der Menschen.
Gut. Wir können uns auf diesen allgemeinen Satz einigen. Aber jetzt hast du mich dabei unterbrochen, dass ich ausführen wollte, dass Gehorsam immer auch eine Gegenseite hat. Und da sind wir uns dann gar nicht mehr einig. Der Gehorsam, der hier verlangt ist, der hat ein Gegenüber und der hat einen Inhalt, den würde ich ungern mit dem Verhältnis von kleinen Kindern zu ihren Eltern in einen Topf werfen. Ich erläutere das wie folgt. Also jetzt habe ich über Souveränität geredet in dem vorgenannten Sinn. Ich will noch mal reinkommen. Souveränität, staatliche Souveränität, deren Verteidigung allen Ernstes ist der hohe, erhabene Zweck für diese, naja, für diesen Mist. Erstens, und man kann an einem Krieg feststellen, richtig an dem, was als Kriegsziele und als Bedingungen für Frieden, als Kriegsgründe, Gründe jeweils unter legitimatorischer Absicht in Umlauf gebracht wird, was die paar grundlegenden und sehr brutalen Bestimmungen von Souveränität sind. Es sind drei. Die erste, kein Geheimnis, Zelensky sagt es einem zum Beispiel in der Form, wir hören nicht eher auf, Russland zurückschlagen zu wollen, bis nicht der letzte Quadratmeter oder Quadratzentimeter ukrainischer Erde von russischer Okkupation befreit ist. Ende der Durchsage. Der sagt nicht, dort geht dann ein riesen Heiti-Peiti los, ein wunderbares Leben. Jeder weiß ja auch, was nicht nur in Bachmut oder so, wo man es ja so richtig brutal mitgekriegt hat, oder in diesem Azov, oder wo halt wochenlang um dieses Azov verblutet worden ist. Avdiivka, lauter diese ganzen schwer umkämpften Gebiete in der Ukraine und so weiter. Jeder kriegt mit, es wird einem richtig noch hingesagt. Lieber wird dieses Territorium für jedes anständige Leben danach über Jahrzehnte, vielleicht für immer unbrauchbar gemacht, als dass wir es zulassen, dass es der souveränen Kontrolle der anderen Macht unterfällt. Souveränität nach der Seite ist also, hat die territoriale Dimension, eine ausschließliche und eine unbedingte Hoheit, Kommandohoheit aus Kiew beziehungsweise umgekehrt aus Moskau über das so beanspruchte Gebiet. Ausschließlich heißt Souveränität territoriale hat vor allem erstmal den negativen Inhalt. Kein anderes politisches Gewaltsubjekt hat da einen Zugriff drauf. Und unbedingt heißt, das ist ein Anspruch, der ist per se getrennt davon, was man damit anzustellen gedenkt. Das ist so unbedingt, so prämissenhaft, was ich ja eben schon gesagt habe, dass im Streit um diese ukrainischen Ostgebiete oder von mir aus nennen wir sie jetzt russische Westgebiete, darüber sollen die sich streiten, dass im Streit um die das Zeug komplett verwüstet und zu einer Mondlandschaft gemacht wird. Aber bitte, die streiten sich ja auch nicht um den Gebrauch davon und schon gar nicht darum, dass die Leute, die dort wohnen, einen guten, ihnen nützlichen Gebrauch machen können, sondern sie streiten in diesem territorialen Sinne, die beiden Staaten, um ihre Souveränität über das Zeug, über ihre ausschließliche und bedingte Herrschaft über diesen Boden. Dafür lassen sie ihre Bürger ins Gras beißen. Beziehungsweise in die fruchtbare russisch-ukrainische Schwarzerde.
Die Herrschaft funktioniert auch nur auf dem sich niederwerfen der Menschen.
Gut. Was da funktioniert auf dieser Basis, hat noch eine zweite Dimension. Jetzt habe ich gesagt, Souveränität als Zweck, als das hohe Schutzgut, was da verteidigt wird, hat diese territoriale Dimension. Die zweite Bestimmung lautet, das ist eine staatliche Souveränität, ist wiederum das ausschließliche und unbedingte Kommando über die dort lebenden Menschen. Auch das lässt sich an der Ukraine studieren. Die Ukraine weigert sich, verweigert es, dass Russland, was weiß ich, mit Blick darauf, dass viele dort Russisch sprechen oder Russland-affin sind oder sonst was, wiederum keine Einmischung in die Frage. Jedenfalls den Leuten russische Pässe andreht. Es beharrt darauf, nein, das sind meine Bürger. Und bevor man jetzt wieder dran denkt, ja, aber der Staat, der tut doch dann auch was für die und so weiter und so fort, dem könnte man ja auch dann nachgehen, muss man wiederum sagen, hier geht es um das Kommando über die. Souveränität nach der Seite heißt, die haben auf mein Kommando zu hören. Unbedingt und ausschließlich. Und wenn mir das bestritten wird, dann lasse ich sie lieber tot gehen, als dass ein anderer Staat über die regiert. Und bei Russland genauso. Ach ja, die Ukraine hat ja die Russen in der Ostukraine oder diese russlandaffinen Menschen die sind diskriminiert worden. Von mir aus. Es ist so gewesen. Also stellt sich der Putin auf mit Verweis auf die und sagt, ich bin deren Schutzmacht, das lasse ich nicht zu, ich hole sie heim zu mütterchen Russland. Wie das gemeint ist mit der Schutzmacht, das wird spätestens daran klar, wie viele Russen jetzt dafür gestorben sind. Wenn eine Staatsmacht sich als Schutzmacht oder mit Verweis drauf, ich bin doch die Schutzmacht meiner Bürger, wenn die mit Verweis darauf die in einen Krieg schickt, dann kann eigentlich überhaupt kein Zweifel dran bestehen, wie Schutzmacht gemeint ist oder was ihr objektiver Gehalt ist. Was da Russland zum Beispiel an seinen Donetsk- oder Lugansk-Russen schützt, das ist jedenfalls nicht deren Wohlergehen, das ist ja noch nicht mal deren Leben. Das wird ja gerade drangegeben. Sondern was es an denen schützt, das ist wiederum die ausschließlich aus Moskau oder in Moskau liegende Kommandohoheit über die. Das ist Souveränität nach der Seite hin. Und jetzt kommt die dritte Bestimmung von Souveränität, die in diesem Krieg wiederum auch blutig deutlich wird. Nämlich für eine propere Staatsmacht, für eine, die was auf sich hält und was kann, sind diese beiden Grundbestimmungen. Ich regiere über ein Territorium, da lasse ich keinen anderen Staat regieren, und ich regiere über Menschen, die lasse ich auch, die kommandiere nur ich, und über die lasse ich kein Kommando eines anderen politischen Gewalthabers zu. Diese beiden Grundbestimmungen von Souveränität sind bloß der Ausgangspunkt und bloß die Basis dafür, dass solche staatlichen Souveräne ihre weitergehenden Ansprüche gegeneinander und überhaupt im Verhältnis zum Rest der Welt definieren. Ja, die setzen sich da in Bezug auf Territorium und Bevölkerung jeweils Schranken. Der eine Staat geht nur so weit, wie die Grenze geht, die der andere ihm aufnötigt. Und er regiert nur über die Bürger, die eben seinem Kommando unterfallen, so weit, wie er es halt durchgesetzt hat. Aber das ist für die überhaupt nicht Ende der Fahnenstange, sondern das ist der Ausgangspunkt dafür, für die heiße Frage, wenn ich jetzt schon mit dem Nachbarn koexistiere und mit allen möglichen anderen Staaten auch, Was sind dann die Bedingungen, auf denen ich unbedingt bestehe, damit ich mir diese Koexistenz gefallen lasse? Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber es wird im Falle von Russland und Ukraine konkret. Fangen wir diesmal bei der russischen Seite an. Russlands unbedingter, in dem Sinn souveräner Staatsanspruch lautet im Verhältnis zur Ukraine: Ich lasse mir deren staatliche Existenz nur gefallen unter der Bedingung, dass sie nicht ins westliche Bündnis hineingezogen wird. Dann darf sie existieren, aber Russland verlangt dafür, dass es die Existenz, die staatliche Existenz der Ukraine anerkennt, dass die Prämisse dafür ist, keine NATO in der Ukraine. Jeder weiß auch, wie das wiederum aus Moskau begründet wird, wiederum gleich im Tonfall und gleich mit dem Zweck der Legitimation, den man mal nicht bestreiten sollte, sondern deren brutalen Inhalt man mal zur Kenntnis nehmen sollte. Die weitergehende Begründung dafür: Russland findet sich friedlich nur mit einer neutralen, jedenfalls nicht ins pro-westliche Bündnis gezogenen Ukraine ab, lautet: Mit einer Ukraine im Griff der NATO oder als NATO-Verbündeter, jedenfalls mit der NATO an der Ostgrenze der Ukraine, ist die strategische Macht Russlands gefährdet. Was da Putin mit russischer Souveränität gleichsetzt, oder die russische Führung, die wird ja hierzulande immer gern auf dessen unmögliche Personen reduziert, aber es ist halt der politische Standpunkt dieser Führung, dieses Staats. Das ist die Gleichsetzung zwischen russischer Souveränität und russischer Weltmacht. Das hat der Putin mal in die wunderbaren Worte gefasst: als Mensch könnt ihr verstehen, dass ein atomarer Weltuntergang nicht so geil wäre, so ungefähr. Aber als Russe, als russischer Bürger und Präsident, muss er schon mal die Frage stellen: Was soll eigentlich eine Welt ohne Russland? Herzlichen Glückwunsch. Und bevor man sich jetzt so drüber aufregt, dass man sagt, ja, das, was ist denn das für eine Anmaßung? Ja, dann soll man sich lieber klar machen, ja, es ist eine Anmaßung, aber eine, die zu dem gehört, dass er diese Macht regiert. Die Ukraine ja ihrerseits umgekehrt. In Ausübung seines Amtes definiert Selenskyj oder definiert die Führung in Kiew, im Ergebnis übrigens gewisser innerukrainischer Machtkämpfe, das war ja eine ganze Weile umstritten, aber die jetzt regierende Führung gibt ukrainischer Souveränität den näheren Inhalt, zu der gehört, zu unserer freien ukrainischen souveränen Selbstbestimmung gehört, dass wir uns aus Moskau keine Diktate darüber gefallen lassen, in welches Bündnissystem wir uns hineindefinieren. Das entscheidet ganz frei Kiew. Und wenn die Russen das nicht anerkennen, dann und womöglich mit Krieg drohen oder eben jetzt einen Krieg führen, dann führen wir lieber jahrelang einen Krieg, der unser ganzes Land verwüstet, als dass wir von diesem frei uns souverän zugesprochenen Recht zurücktreten. Das ist nicht ein Missbrauch, sondern das ist der angemessene Gebrauch staatlicher Souveränität. Beides also keine Fälle von Übertreibung oder sowas, sondern beides sind Klarstellungen, was staatliche Souveränität so ganz grundsätzlich ist. Im Krieg wird es eben so grundsätzlich und wird es ganz abstrakt. Noch bevor und richtig getrennt und gegen jede Frage, was soll denn dann in dem Sinne der Inhalt davon sein, wie soll denn das Land regiert werden? Welche gesellschaftlichen, sozialen, ökonomischen, politischen Verhältnisse sollen da herrschen? Mehr Kapitalismus, mehr so eine Oligarchendiktatur oder sowas mit oder ohne Wahlen, was weiß ich, was dann so an Fragen fällig ist. Was dann innerer Souveränitätsgebrauch ist, als Prämisse dafür, als unbedingt herzustellende Voraussetzung, braucht es überhaupt wirklich Souveränität überhaupt? Eben in dieser dreifachen Fassung, sichergestellt sein will, erhoben wird, durchgesetzt wird dann also, koste es, was es wolle, dass die ausschließliche Kommandohoheit über Territorium, die ausschließliche Kommandohoheit über die Bürger und die ausschließliche freie Setzung der Bedingungen der Koexistenz mit den anderen Monstersubjekten dieser Art. Von daher ist es eigentlich der Frage, ob die das dürfen, dieses Geschehen, überhaupt nicht zugänglich. Denn ich fasse das jetzt alles noch mal so zusammen: Souveränität hat einen Herrscher oder einer, der es werden will, überhaupt dann erreicht, wenn er im Innern der von ihm souverän regierten Nation die Quelle von Recht ist. Wenn souveränes Kommando heißt, da der Staat setzt selber, er und nur er, und zwar ausschließlich er, und ohne dass man sich ihm verweigern darf, also wiederum ausschließlich und unbedingt, setzt er Recht. Er schreibt seinen Bürgern vor, und zwar so, dass sie ihm nicht auskommen können, was erlaubt ist und was verboten ist, wer was darf und wer was nicht darf. Das ist überhaupt mal nach der Seite hin souveräne Herrschaft. Die gehorcht keinem Recht. Die folgt keine Erlaubnissen oder Verboten, sondern die ist überhaupt die einzige alternativlose Quelle aller Erlaubnisse und Verbote. Von daher passt es überhaupt nicht, an deren Ansprüche die Frage zu stellen, dürfen die das? Ja, was soll denn der Maßstab sein? Den setzen sie selbst. Und auch im Verhältnis zueinander folgen sie, und da muss man sagen, erst recht nicht irgendwelchen von ihnen getrennten Erlaubnissen und Verboten. Sondern, da merkt, dieser Krieg führt es in dem schlimmen Sinne bilderbuchmäßig vor. Die setzen einander das Recht, von dem die eine Seite sagt, das ist mein Recht, und wenn du mir das nicht zugestehst, dann knallt's. Und dann knallt es so lange, bis du es mir zugestehst oder bis ich weg bin. Und die andere lässt sich dann irgendwie gefallen oder wie, und sie arrangieren sich. Dann finden sie irgendeinen Kompromiss in diesem Gegensatz. Aber wie gesagt, dann setzen sie sich wechselseitig ihre Ansprüche als Rechte, die der andere zu achten und anzuerkennen hat. Und auch da gibt es keinen vom Ausgang, vom praktischen Ausgang der Gewaltfrage getrennten Maßstab, wer Recht hat, wer erlaubterweise was will und wer nicht. In dem Sinne ist es also eigentlich, also in so einem theoretischen Sinne, ist es absurd, die Frage zu stellen, ob das legitim ist, dieser monströse Gewaltgebrauch, in den Sie Ihre Völker verwickeln. Und zugleich, und jetzt wird es endlich mal dialektisch, zugleich ist das überhaupt der überragende Grund dafür, ewig die und nur diese Legitimationsfrage zu wälzen. Es ist überhaupt der Gegensatz, den eine souveräne Staatsgewalt zu ihren Bürgern in einem Krieg auf die Spitze treibt. Und zu den Bürgern der anderen Macht ja gleich mit, die sie zu Tausenden, wahrscheinlich sind es wirklich jetzt schon sechsstellig Todeszahlen, und aber versehrten Zahlen ja auf jeden Fall, vor die Hunde gehen lassen. Es ist genau das, was für die Leute bloß die Existenzbestreitung, der schlimmstmögliche Anschlag auf ihr Leben, auf ihre Gesundheit, auf alle Lebensperspektiven, auf alle Lebensgrundlagen ist, der danach schreit, dass man das rechtfertigt. Rechtfertigung, das ist ja sowieso immer so. Rechtfertigung braucht es nie dafür, dass man jemandem was Gutes tut. Da stellt sich die Frage nicht. Mir hat noch keiner, dem ich einen Euro in den Hut geworfen habe, die Frage gestellt, ob das jetzt erlaubt war. Und so weiter. Da kann man sich jetzt alles Mögliche ausdenken. Die Frage, darf der das, die stellt sich bloß, wenn von einem Gegensatz die Rede ist. Aber dann ist sie auch unangemessen. Dann ist sie unvernünftig. Und je härter der Gegensatz ist, desto unvernünftiger ist sie, aber desto dringlicher wird sie dann auch gestellt von denen oder beantwortet von denen, die genau auf dem Gegensatz bestehen, die ihn haben wollen und die anderen in Durchsetzung ihrer Ansprüche vor die Hunde gehen lassen. Und das gilt in einem Krieg auch in einer noch speziellen Weise. Jetzt habe ich ja vorhin ganz am Anfang schon gesagt, ein Krieg ist dieses monströse Geschehen, dass Leute massenweise zur Tötung von anderen Leuten abkommandiert werden, dass sie eigentlich die unpersönlichste Gewalt und deswegen auch die grausigste Gewalt auf Leveln in einem Ausmaß ausüben sollen, zu der die überschreitet jeden Splatterfilm. Das sind Leute, denen sowas befohlen wird, die sich das also einleuchten lassen müssen, dass sie das vollziehen und an sich selbst vollziehen lassen müssen. Die leben normalerweise in Verhältnissen, wo sie sich genau das Gegenteil einleuchten lassen sollen und müssen. Mord, also man bringt einen anderen Menschen um, das ist so ungefähr in jeder zivilisierten Gesellschaft das Kapitalverbrechen schlechthin. Sogar wenn man ihn nicht umbringt mit absichtlich, sondern nur aus Versehen, hat man es zu tun mit Körperverletzung, mit Todesfolge. Wenn man anständige Kneipenschlägerei gilt heutzutage als Körperverletzung. Am Eigentum anderer Leute darf man sich auch nicht vergreifen. Auch das gilt als Gewalt, seltsamerweise. Gewalt gegen Sachen. Jedenfalls, man vergreift sich am anderen nicht in Form seines Leibs und Lebens, sondern in Form seines Eigentums. Auch das ist verboten. In einer zivilen, bürgerlichen Gesellschaft ist es verboten. Oder sagen wir mal so, ist es geboten, alle Interessen und alle Interessengegensätze unter Wahrung der Unberührbarkeit, so nenne ich es jetzt mal, anderer Leute, was ihr Leib und Leben anbelangt und ihr Eigentum auszutragen und zu praktizieren. Das geht bis dahin, dass es sowas wie seelische Körperverletzungen gibt, Beleidigung und Verunglimpfung und so weiter. Und auf die geschriebenen Gesetze dessen, was alles nicht zu sein hat, setzt sich eine ganze Moral, ein ganzer Kanon, ein ganzes System eines bürgerlichen zivilen Anstands, einer Moral und Sittlichkeit, die vollzieht das alles nach und findet dann sogar noch ihre eigenen Höflichkeits- und Anstandsregeln. Und ach, was weiß ich, dann kennt man ja alles. Man darf keine fremden Kinder in die Pfütze schubsen und ja, Respekt in diesem Sinne, in dem Sinne ist man erzogen. Man hat die anderen zu respektieren. Und wenn man in einer von euren überfüllten Berliner S-Bahn einer alten Oma nicht seinen Sitzplatz anbietet, dann hat man ihr wenigstens so viel Respekt zu zollen, dass man so tut, als ob man sie nicht gesehen hätte. Und das klingt jetzt lächerlich, aber überlegt euch mal, so geht man ja durch sein Leben. Und so hat man ganz viele nachvollzogene Manschetten auch. Also so, man empfindet das auch so, dass man keine Übergriffe auf sich haben will und dass die sich auch anderen Leuten gegenüber nicht gehören. Und eine so erzogene Bevölkerung, die soll jetzt im Krieg das genaue Gegenteil davon machen. Die sollen sich zu Mordwerkzeugen machen lassen. Da gilt jetzt alles das, was ansonsten nicht nur verboten, sondern auch unanständig ist. Nicht nur als geboten, sondern als anständig. Das muss man überhaupt Leuten beibringen. In dem Sinne braucht es eine permanente Legitimation von diesem Wahnsinn. Und zwar weniger von denen aus, die dem ausgesetzt sind, sondern nochmal der Bedarf danach, dass es da was zu legitimieren gibt, der besteht überhaupt vor allem erstmal bei denen, die Leute in sowas hineinhetzen. Ich mache mal an der Stelle, also es gäbe vielleicht noch einen Punkt zu sagen, aber ich mache ihn noch und dann, es dauert 5 Minuten noch und dann diskutieren wir das. Es ist jetzt so, um diese Dialektik mal weiterzutreiben, dieser Gegensatz, in den sich da ein Staat, dieser blutige, existenzielle und einfach monströse Gegensatz, in den er sich zu seinen Bürgern damit begibt, dass er ihnen einen Krieg serviert. Der verlangt nicht nur nach Rechtfertigung, sondern also nach dem tief empfundenen Geschmack der Kriegsherren, sondern der bietet zugleich die ganze Logik, der dann die Rechtfertigung folgt. Das Irrsinnige ist, dass Rechtfertigung von diesen Opfern, die man den Leuten aufnötigt, dass man sie zu, moralisch würde man sagen, zu Mördern macht, jedenfalls ihnen das aufs Auge drückt oder sie dann eben sterben lässt. Die Legitimation davon besteht nicht darin, das irgendwie schön zu reden und zu leugnen, sondern die besteht darin, dass man darauf verweist, dass es so ist, und dann sagt man eigentlich bloß dazu, das ist die ganze Logik von Legitimation, das ist zugleich der höhere Sinn. Klingt jetzt auch wieder ganz abstrakt, aber können wir auch wieder ganz konkret machen. Ihr habt unter Garantie schon mal mitgekriegt und vielleicht habt ihr euch auch schon selber bei dem Gedanken erwischt. Wenn man Krieg kritisiert, dann ist das eine Verhöhnung der Soldaten. Das muss man sich mal überlegen. Sowas, dann werfen sich die politischen Kriegsherren, die diese Soldaten in den Tod hetzen oder ihnen befehlen, sich zu den Monstern zu machen, andere Leute umzubringen, dann werfen sie sich allen Ernstes in die Bresche und sagen, der Verteidigungsminister ist der höchste Schutzherr seiner Soldaten und vor allem schützt er sie mal vor Verunglimpfung. Worin besteht die Verunglimpfung? Gar nicht darin, dass man die Soldaten beschimpft, sondern dass man den Krieg kritisiert. Da besteht die ganze Legitimation darin, dass sich der Staat, diesen äußersten, vorhin habe ich mal gesagt, exzessiven Gegensatz, dass er ihn zur größtmöglichen Identität zu den Leuten erklärt, die offensichtlich sein Material und sein Verschleißmaterial sind. Und die fatale Plausibilität davon, die besteht darin, dass er im Krieg tatsächlich diese Lüge wahrmacht. Ganz unmittelbar, also die Lüge von Identität, ganz unmittelbar deutlich wird das an den Soldaten selbst. Unter der Voraussetzung, dass sie im Krieg sind, Schützengraben ist seit dem Ersten Weltkrieg immer die Metapher dafür, oder in einem Panzer oder sonst wo. Also dass sie in so eine Schlacht gestellt sind, wo sie das ausführende Werkzeug eines ihnen enthobenen politischen Willens sind. Einmal in diese Situation gestellt, hängt ja wirklich ihr eigenes Leben, wovon eigentlich noch ab? Davon, dass sie schneller schießen, dass sie besser treffen, dass sie die besseren Waffen, dass sie die bessere Panzerung haben als die Soldaten der Gegenseite. Da hängt ihr eigenes Leben dran, dass sie sich effizient und effektiv zu dem Werkzeug des politischen Willens machen, der sie in diese Scheißlage gebracht hat. Da fällt der größtmögliche Gegensatz zwischen Staat und Mensch mit der brutalstmöglichen Identität zusammen. Da rettet ein Soldat wirklich sein Leben damit, dass er seine Soldatenpflicht, nämlich die anderen erschießen, bevor sie ihn erschießen, erfolgreich erledigt. Aber bei denen ist es eben so, bei den Zivilisten ist es ja letztlich auch gar nicht groß anders. Aber wie gesagt, unter der gegebenen Voraussetzung, dass Staaten das machen, dass die Staaten ihrem zivilen Volk das als Lebenssituation, als Schicksal aufs Auge drücken, wenn das und solange das der Fall ist, hängt ja, sagen wir mal, die Frage, ob man in irgendeiner ukrainischen Stadt sicher vor russischem Beschuss ist, also irgendwie halbwegs wenigstens leben kann, egal wie schlecht, davon ab, dass die militärische Auseinandersetzung, von der man in dieser Weise eben als Zivilist betroffen ist, von der eigenen Staatsmacht erfolgreicher bewältigt wird als von der anderen. Und auf diese erzwungene Identität zwischen Staatsmacht, die ihre Bürger opfert, und den Opfern, die sie ihnen abfordert, auf dieser erzwungenen praktischen Identität beruht dann jede ideologische Verplausibilisierung. Aber damit jetzt genug. Jetzt müsst ihr diskutieren.